SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen hat die CDU die meisten Stimmen bekommen und bleibt stärkste Kraft. Laut vorläufigem Endergebnis holte sie ein Drittel der Stimmen. Ministerpräsident Wüst zeigte sich damit zufrieden. Er äußerte sich jedoch auch besorgt, dass die AfD im Vergleich zu 2020 ihren Stimmenanteil verdreifacht hat. Das Ergebnis müsse zu denken geben und könne auch seine Partei nicht ruhig schlafen lassen, die Wahl so klar gewonnen habe, sagte Wüst der ARD.
Von dem Geld, das jetzt bei uns in Nordrhein-Westfalen landet, wird der größere Teil an die Kommunen fließen, damit eben vor Ort was passiert und die Menschen auch ein Stück weit neues Vertrauen fassen. Niemand wird versprechen können, innerhalb von 2-3 Jahren ist Deutschland durchsaniert. Aber die Menschen müssen sehen, es wird angepackt, es werden Dinge angepackt, die leider auch an vielen Stellen zu lange liegen geblieben sind.
Grüne und SPD haben in NRW Stimmen verloren. Wahlreporter Klaus Schäffer fasst die Reaktionen zusammen.
Die SPD-Bundesvorsitzende Bärbel Baas, gebürtige Duisburgerin, mahnte Konsequenzen an. Zwar habe es für ihre Partei kein Desaster gegeben, sagte die Arbeitsministerin, aber es sei auch nicht gelungen, den Abwärtstrend zu stoppen. Grünen-Parteichef Felix Banaschak kommentierte das miserable Abschneiden damit, dass der Zeitgeist gerade nicht für ökologisch progressive Politik stehe. Die AfD dagegen sieht sich im Aufwind. Sie ist jetzt drittstärkste Kraft in den Kommunen Nordrhein-Westfalens.
Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat auf die Verletzung des rumänischen Luftraums durch eine russische Drohne reagiert. Russland betreibe eine rücksichtslose Eskalation, so Kallas. Sie sprach auch von einer inakzeptablen Verletzung der Souveränität eines EU-Landes. F-16-Kampfflugzeuge waren am Abend aufgestiegen und begleiteten die Drohne, bis sie von den Radarschirmen verschwand. Der deutsche Außenminister Wadephul sagte, die NATO zeige sich damit handlungsfähig. Der russische Präsident Putin wolle das Bündnis testen. Der bisherige Vizechef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Sinan Seelen, soll neuer Präsident des Inlandsgeheimdienstes werden. Das berichten mehrere Medien. Wie das Portal Table Briefings schreibt, hat sich die schwarz-rote Koalition darauf geeinigt, dass Seelen der Nachfolger von Thomas Haldenwang wird. Haldenwang hatte sein Amt im November vergangenen Jahres abgegeben, um für den Bundestag zu kandidieren. Seelen wäre berichtet zufolge der erste Verfassungsschutzpräsident, der nicht in Deutschland geboren wurde. Er kam mit 4 Jahren als Sohn türkischer Einwanderer nach Deutschland. Zum Sport. Deutschland ist Basketball-Europameister. Nach dem WM-Titel vor 2 Jahren hat das deutsche Team am Abend im EM-Finale gegen die Türkei gewonnen. Am Ende stand es 88-83. Isaac Bonga wurde nach seiner starken Leistung als Spieler des Finales ausgezeichnet und war natürlich überglücklich.
Irgendwo glaube ich auch so ein bisschen an die Basketballgötter. Wir haben das ganze Spiel, lagen wir hinten fast und am Ende haben wir sie trotzdem irgendwie geschafft, wieder hinzubekommen. Und das zeigt einfach, was für ein Charakter dieses Team hat, wie lange wir alle schon zusammenspielen, wie hart wir alle aneinander glauben, was für ein Selbstbewusstsein wir alle haben und it just meant to be.
Bronze ging an Griechenland. Das Team besiegte Finnland im Spiel um Platz 3 mit 92-89. Bei der Leichtathletik-WM in Tokio hat Deutschland Silber im Marathon geholt. Seit es Leichtathletik-Weltmeisterschaften gibt, gab es beim Marathon der Männer erst einmal eine Medaille für Deutschland, und zwar 1983 für einen Läufer aus der DDR. Der 30-jährige Amanal Petros lief den Marathon gestern in 2 Stunden und knapp 10 Minuten. Gold gewann Alphonse Simbu aus Tansania. Bei der Spanien-Rundfahrt der Radprofis ist die Schlussetappe wegen Demonstrationen abgebrochen worden. Der Gesamtführende Jonas Vingegaard wurde zum Sieger erklärt. Unsere Korrespondentin in Madrid, Anna Mund, berichtet.
Pro-palästinensische Demonstranten hatten auf der letzten Etappe in Madrid an mehreren Stellen Absperrungen umgeworfen und zu Tausenden die Strecke gestürmt. Es gab Zusammenstöße mit der Polizei, die mit mehr als 1500 Einsatzkräften die Strecke gesichert hatte. Das Fahrerfeld befand sich auf einem Rundkurs durch die Stadt noch etwa 56 Kilometer vor dem Ziel. Auf der Vuelta hatte es immer wieder Proteste und Zwischenfälle mit pro-palästinensischen Demonstranten gegeben. Sie beziehen sich auf das Vorgehen von Israel im Gazastreifen und die Teilnahme des Teams Israel Premier Tech.
In Los Angeles sind heute Nacht die Primetime Emmy Awards vergeben worden, die wichtigste Auszeichnung der US-Fernsehindustrie. Großer Gewinner war die Hollywood-Satire The Studio als beste Comedy-Serie. Insgesamt erhielt sie für ihre Debütstaffel 13 Emmys. Aus Los Angeles berichtet Reinhard Spiegelhauer.
Mega-Gewinner war Seth Rogen, der nicht nur als Hauptdarsteller, sondern jeweils auch als Mitglied des Regie- und Drehbuchteams ausgezeichnet wurde. 4 Primetime Awards für die Serie, die einen augenzwinkernden Blick hinter die Hollywood-Kulissen wirft. Es geht um ein traditionsreiches Filmstudio, das versucht, sich in der Streaming-Ära irgendwie neu zu erfinden. Severance, die ebenfalls als Favorit gehandelte dystopische Thriller-Serie über einen Konzern, der die Erinnerungen von Mitarbeitern per Chip in Arbeits- und Privatleben spaltet, konnte am Abend nur 2 Awards für sich verbuchen. Den Preis für die beste Dramaserie verpasste Severance allerdings. Er ging an eine Serie, die in Deutschland noch gar nicht zu sehen ist, The Pitt. Die HBO Max-Serie spielt in der Notaufnahme einer fiktionalen Klinik in Pittsburgh.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt's viele Wolken und vereinzelt Schauer. Dazu weht ein böiger Wind. In höheren Lagen drohen teilweise Sturmböen. Die Temperaturen erreichen heute 18 Grad im Westerwald und bis 25 Grad im Breisgau.
SWR aktuell. Hintergrund.
Die Sommerferien sind nun in ganz Deutschland vorbei. Heute geht auch in Baden-Württemberg die Schule wieder los. Morgen folgt dann noch Bayern. Viele Schülerinnen und Schüler werden zum ersten Schultag ihr Handy mit dabei haben. In den vergangenen Wochen wurde ja intensiv diskutiert, ob und wie Handys an Schulen erlaubt sein sollen. In Hessen gilt seit diesem Schuljahr zum Beispiel ein Handyverbot. Und auch, ob es Altersgrenzen für Social Media geben sollte, war zuletzt immer wieder ein Thema. Denn immer mehr Kinder und Jugendliche verbringen dort sehr viel Zeit und entwickeln teilweise sogar eine Sucht. Wie schützt man Kinder also davor? Darüber wollen wir diese Woche hier in SWR aktuell sprechen. Sind Verbote der richtige Weg oder ist es doch sinnvoller, Kindern und Jugendlichen einen bewussten und kritischen Umgang mit Medien zu vermitteln? In Baden-Württemberg startet zum neuen Schuljahr das Pflichtfach Informatik und Medienbildung an allen weiterführenden Schulen. Eine Stunde pro Woche ist dafür vorgesehen. Was es bringen soll, erklärt Iris Volk aus unserer Redaktion Landespolitik.
Das Fach Informatik und Medienbildung soll den Auswirkungen und Gefahren von Medien etwas entgegensetzen. Gefahren, die zum Beispiel durch Fake News oder zu starken Social-Media-Konsum entstehen. Schülerinnen und Schüler sollen einen altersgerechten Umgang mit Smartphones, KI-Programmen oder sozialen Netzwerken lernen. Dabei geht es auch um technisches Verständnis, also um Informatikkenntnisse. Ein Bildungsplan wird gerade erst erarbeitet und soll laut Kultusministerium im Schuljahr 2027/28 in Kraft treten. Bis dahin soll sich das Fach an den Inhalten zur Medienbildung orientieren, die die Schulen bisher in anderen Fächern vermittelt haben. In den oberen Klassen soll dabei verstärkt Informatik im Mittelpunkt stehen, in den unteren Klassen die Medienbildung. Schon bisher wurden Lehrkräfte dafür durch Fortbildungen geschult oder haben von sich aus Interesse an oder Kompetenzen in den entsprechenden Bereichen. Aus dem grün geführten Kultusministerium heißt es, Fortbildungen, die gezielt auf das neue Fach ausgerichtet sind, würden zum neuen Schuljahr gestartet und die Kapazitäten dafür auch aufgestockt.
Und wie sinnvoll das neue Fach aus pädagogischer Sicht ist, darüber habe ich mit Monika Stein gesprochen. Sie ist Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW in Baden-Württemberg. Frau Stein, wir haben es gehört, bislang gab es in vielen Schulen Medienbildung in speziellen Projekten oder es wurde in anderen Fächern mit unterrichtet. Ist es denn gut, dass es jetzt als extra Schulfach in Baden-Württemberg verankert ist?
Es ist auf jeden Fall gut, weil klar ist, dass wir einen großen Schwerpunkt auf Medienbildung setzen müssen. Wir bekommen mit, wie Kinder und Jugendliche tatsächlich in Social Media oder im Internet unterwegs sind und zum Teil massiv bombardiert werden mit Fake News, mit irgendwelchen Inhalten, die nicht altersgemäß sind. Und damit sie damit besser umgehen lernen, damit sie einen kritischen Umgang lernen und damit sie eben auch die Medienkompetenz zumindest in Teilen erreichen können, um damit auch angemessen umgehen zu können, dafür braucht es tatsächlich mehr als Projekte oder ab und zu mal, je nachdem, in welchem Fach es dann durchgeführt wird, irgendwas, sondern wirklich die klare Verankerung.
Reicht da aus Ihrer Sicht der Umfang, in dem man das jetzt im Stundenplan verankert?
Es dürfte gerne auch mehr sein. Natürlich ist es aber auch immer eine Ressourcenfrage, sowohl was die zeitlichen Ressourcen der Klassen betrifft, als auch was die Ressourcen der Lehrkräfte betrifft. Was definitiv noch nicht ausreicht, sind die Fortbildungen, die die Lehrkräfte dafür zur Verfügung gestellt bekommen.
In diesem neuen Fach soll ja neben Medienbildung, der Name sagt schon, auch Informatik unterrichtet werden, gemeinsam. Macht das aus Ihrer Sicht Sinn, diese beiden Inhalte in eine Schulstunde zu packen, sage ich jetzt mal?
Ich glaube, dass es einfach schwierig ist, ein Fach oder zwei Fächer zu verknüpfen, die eigentlich so völlig verschiedene Inhalte haben. Wir haben aber in der Vergangenheit auch schon gemerkt, dass wenn Lehrkräfte wirklich gute Unterstützung hatten durch Bildungsplaninhalte und durch Fortbildungen, dass verschiedene Fächer miteinander in Fächerverbünden auch unterrichtet werden konnten. Da hängt es jetzt wirklich davon ab, welche Fortbildungsangebote es gibt.
Nun wissen ja Eltern und Lehrkräfte oft gar nicht so genau, welche Inhalte sich die Kinder gerade auf Social Media so anschauen. Schülerinnen und Schüler sind jetzt in die Konzeption des neuen Fachs nicht mit eingebunden worden. Wäre das nicht sinnvoll gewesen, da mal nachzufragen, was die sich auch wünschen?
Es wäre generell sehr sinnvoll, mit den SchülerInnen zu sprechen, was sie brauchen, welche Bedarfe sie sehen. Die sind am nächsten dran, an ihresgleichen sozusagen. Und Sie haben es gerade auch schon angesprochen, zum Teil wissen wir Erwachsenen gar nicht, welchen Inhalten die Jugendlichen begegnen im Internet. Und das heißt, an der Stelle sind wir gut beraten, nicht mit pauschalen Verboten zu arbeiten.
Sagt Monika Stein, Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW in Baden-Württemberg. Morgen schauen wir in unserer Serie dann nach Australien, wo seit November ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren gilt. Und noch eine Neuerung gibt es zum Schuljahresstart in Baden-Württemberg. Das Land führt nun schrittweise das neunjährige Gymnasium wieder ein. Für rund 72.000 Fünft- und Sechstklässler gilt das G9 ab heute. Einzelheiten von Knut Bauer.
Bisher war das achtjährige Gymnasium Standard in Baden-Württemberg. Es bleibt ab Klasse 7 bestehen, bis im Schuljahr 2032/33 alle nach 9 Jahren das Abitur machen. Die Unterrichtsversorgung ist nach Angaben von Kultusministerin Schopper besser als im Vorjahr, weil bereits 500 Lehrerstellen mehr besetzt werden konnten. Allerdings werden derzeit noch mehr als 1.100 Lehrkräfte gesucht, nachdem wegen einer IT-Panne kurzfristig 1.440 Stellen aufgetaucht sind.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Nach dem israelischen Luftangriff auf Vertreter der Hamas in Katar beginnt heute in Doha ein Treffen mit fast 60 arabischen und islamischen Staaten. Sie dürften bei dem Gipfel vor allem nach einer gemeinsamen Haltung gegenüber Israel suchen. Aus Doha berichtet Moritz Behrendt.
In einer gemeinsamen Erklärung soll nicht nur Katar der Rücken gestärkt werden, sondern auch eine Antwort gefunden werden auf die in der arabischen Welt als grenzenlos wahrgenommene Kriegsführung Israels. Unklar ist, ob es dabei bei einer scharfen Verurteilung bleibt oder ob es konkrete wirtschaftliche oder diplomatische Schritte geben wird, die Israel in der Region weiter isolieren könnten. Der Angriff am vergangenen Dienstag galt israelischen Angaben zufolge politischen Anführern der Hamas. Die Regierung Netanyahu behauptet, sie seien involviert gewesen in die Planungen für das Massaker am 7. Oktober 2023. Katar wiederum betonte, dass die Hamas-Kader an den indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe und eine Geiselfreilassung im Gazastreifen beteiligt waren. Katars Regierung wirft Israel daher vor, Bemühungen um eine diplomatische Lösung des Konflikts zu sabotieren.
Im Prozess um den Tod des Mannheimer Polizisten Ruven Lauer hat der Angeklagte heute das letzte Wort. Morgen wird dann vor dem Oberlandesgericht Stuttgart das Urteil erwartet. Einzelheiten von SWR-Reporterin Ninja Degen.
Suleiman A. soll im Mai 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz 6 Menschen mit einem Messer verletzt haben. 5 Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa und den Polizisten Ruven Lauer. Er starb 2 Tage später an seinen Verletzungen. Sollte Suleiman A. wegen Mordes verurteilt werden, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Die Bundesanwaltschaft fordert außerdem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Wenn das Gericht dem folgt, wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch unmöglich. Die Nebenkläger, darunter auch die Familie des getöteten Polizisten, fordern zum Teil zusätzlich eine anschließende Sicherungsverwahrung. Die Verteidiger forderten in ihren Plädoyers eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes.
Bundesweit startet heute die sogenannte Woche der Klimaanpassung, eine Aktion des Bundesumweltministeriums. Sie soll Maßnahmen von Kommunen sichtbar machen und zur Nachahmung anregen. Im Südwesten sind unter anderem in Mainz zahlreiche Veranstaltungen geplant, wie SWR-Reporter Golo Schlenk berichtet.
Den Auftakt macht der Wirtschaftsbetrieb Mainz. Er stellt heute die neue Starkregen-Gefahrenkarte des Landes vor. Sie zeigt, wie und wo Mainz bei Starkregen gefährdet ist. Auch Lösungen zur Vorsorge werden erklärt. Am Mittwoch beschäftigt sich eine Führung mit den Bäumen in der Stadt. Einerseits sollen Bäume vielfältig sein, weil sich sonst Krankheiten und Schädlinge schneller ausbreiten. Andererseits müssen sie sich auch dem heißen Klima anpassen können. Die Verbraucherzentrale zeigt, wie sich private Haushalte gegen Hitzewellen wappnen können. Zum Abschluss der Woche präsentiert die Stadt Mainz ihren Hitzeaktionsplan. Dieser beinhaltet zum Beispiel, dass gegen die Hitze in der Stadt mehr Grünflächen entstehen sollen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Einmal im Jahr treffen sich die Vereinten Nationen zu ihrer Vollversammlung in New York. Bis zum 28. September dauert das UN-Treffen noch. In diesem Jahr feiert die Organisation auch noch ihr 80-jähriges Bestehen. Viele Staats- und Regierungschefs nutzen diese Gelegenheit, sich in New York persönlich auszutauschen oder auch vorzustellen, wenn sie neu dabei sind. Einer fehlt dabei allerdings, weiß unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Auf internationalem Parkett fühlt sich Bundeskanzler Friedrich Merz sichtlich wohl. Weltgeschicke lenken, auf Augenhöhe mit anderen Staatschefs und Chefinnen verhandeln, schwierige Situationen meistern, vom Oval Office bis zum Besuch in Kiew – das alles liegt ihm. Aber ausgerechnet bei den Vereinten Nationen in New York fehlt der deutsche Regierungschef. Obwohl die UNO Geburtstag feiert, obwohl Deutschland sich um einen Sitz im Sicherheitsrat bewirbt, obwohl es um die brennenden Konflikte in Nahost und der Ukraine geht, obwohl ausgerechnet die ehemalige grüne Außenministerin Annalena Baerbock als neue UN-Präsidentin tolle Bilder in New York für ihren Insta-Auftritt bekommt. Merz bleibt zu Hause in Berlin. Und warum? Weil heute die Haushaltswoche beginnt, weil eine Generaldebatte im Bundestag ansteht, im Fokus der Kanzler. Weil Merz Präsenz zeigen will beim selbst angekündigten Herbst der Reformen und weil später auch noch der zweite Anlauf zur heiklen Wahl der Verfassungsrichter und Richterinnen ansteht. Aus der Ferne lässt sich schwer beobachten, wie es im Berliner Kessel brodelt. Das kann ihm gefährlich werden, hat Merz gemerkt. Und verzichtet dafür sogar auf einen Auftritt auf internationalem Parkett in New York.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.